Mal ganz ehrlich, wisst ihr, wie eine stabile Seitenlage funktioniert? Ich persönlich müsste mich da jetzt sehr, sehr stark versuchen zu erinnern an den richtigen Ablauf der Dinge. Es gibt da aber eine wunderbare Eselsbrücke, die hilft, die sogenannte 4K-Regel. Und diese 4K stehen für Kaktus, für Kuscheln, für Knie und für Küsschen. Ja, kein Witz, das ist einer von vielen Tipps, von vielen wertvollen Impulsen, die wir in dieser Folge von Zimmer mit Aussicht von Benjamin Fabri bekommen. Und der Mann ist Leiter der Notfallausbildung beim Arbeiter-Samariter-Bund. Und das ist eine absolute Mutmachgeschichte, denn er möchte uns Mut machen, dass wenn wir in eine Notfallsituation geraten, dass wir den Mut haben, etwas zu tun. Denn das Allerschlimmste ist eben nichts zu tun. Und wenn man dann auch noch weiß, was zu tun ist und es auch richtig machen kann, dann ist das sehr viel wert. Sicherlich auch für uns alle ein Reminder, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Und wir unterhalten uns im Speziellen über Erste-Hilfe am Kind. Also, eine sehr, sehr spannende Folge. Und wer etwas dazulernen möchte, der sollte reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfestiftung. Und gleich die Frage vorweg, Hand aufs Herz, wann habt ihr das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Da muss ich persönlich gestehen, bei mir ist es schon sehr, sehr lange her, ich glaube über 15 Jahre. Und das ist tragisch, ja. Ich habe einiges nachzuholen, denn mal ehrlich, wenn wir in eine Notfallsituation geraten, uns vielleicht selbst verletzen, ja, dann hoffen wir doch auch, dass jemand in der Nähe ist, der weiß, was zu tun ist. Und umgekehrt, wenn wir erleben, wie sich jemand verletzt, vielleicht sogar in unserem nahen Umfeld, vielleicht sogar in unserer eigenen Familie, dann wollen wir doch ehrlich gesagt auch wissen, was zu tun ist. Außer nur in Anführungszeichen den Notruf 112 zu wählen, sondern eben auch Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuwenden, sie zu beherrschen, die Ruhe zu bewahren. Das wäre eigentlich der Idealfall. Aber die meisten können das nicht so wirklich oder es ist einfach so lange her, dass man nicht mehr weiß, wie es genau geht. Das Schlimmste im Notfall ist jedoch, nichts zu tun. Und das sagt auch unser heutiger Gast, auf den ich mich sehr freue. Der muss es nämlich auch wissen, denn er ist Leiter der Notfallausbildung beim ASB, beim Arbeiter-Samariter-Bund Bonn-Rhein-Siegeifel e.V. Und das ist Ben Fabri. Ben, schön, dass du dir Zeit nimmst und uns zu diesem ganz, ganz wichtigen Thema ganz, ganz viele tolle Impulse geben wirst.
Lieber Alex, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Das ist ein Thema, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Ben, da habe ich mich wirklich ertappt gefühlt, denn es ist ja leider so, auch wenn man ich glaube, über 50 oder nur über 50% der deutschen Bevölkerung sagt, ja, ich würde mir schon zutrauen, in einer Notfallsituation Erste Hilfe zu leisten. Auf der anderen Seite aber sind es auch über 50%, die sagen, bei mir ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs über 10 Jahre oder eben auch länger, manchmal sogar 17, 20 Jahre her. Und das ist ja eigentlich ein erschreckendes Bild. Wie geht es dir damit als, ich sag mal, Sanitäter, Dozent mit Leib und Seele, wenn du solche Zahlen liest?
Für mich sind die Zahlen dahingehend immer ganz interessant, dass ich dann überlege, was für einen Anreiz habe ich denn eigentlich, diesen Kurs zu machen bzw. überhaupt zu helfen. Du hast es schon eingangs gesagt, wenn man selber Hilfe braucht, möchte man natürlich, dass jemand hilft. Wir verlassen uns da im Alltag natürlich immer auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst, aber wir können da auch schon sehr vieles selber tun. Mhm. Wenn man einfach überlegt, wann muss ich in meinem Leben eigentlich mal einen Kurs machen? Also ob ich will oder nicht, ist da die Frage. Und das ist tatsächlich in Deutschland bei uns der Führerschein. Und das ist die Hürde, die wir haben. Das heißt bei den meisten natürlich auch direkt der Einstieg ins Erwachsenenleben, wo man vielleicht sagen kann, umgangssprachlich, du wirst auf die Welt losgelassen in Form von einem Führerschein. Das heißt, dann solltest du auch in der Lage sein zu helfen, wenn etwas passiert. Und das war es dann auch bei den meisten. Und dann dümpelt das so hin, es sei denn, ich bin in einem Beruf, wo ich dann als betrieblicher Ersthelfer fungieren kann. Da wird es dann aufgefrischt, aber dafür melde ich mich in der Regel natürlich auch freiwillig. Das heißt, wie du schon sagst, es kann dann manchmal 15 Jahre her sein. Grundsätzlich ist es aber, der Rheinländer sagt, drisseal. Also ganz egal, wie lange der letzte Kurs her ist, ich kann immer helfen. Und man vergisst ganz einfach, dass einfach die Frage, brauchen Sie Hilfe, auch schon der Einstieg ist und bei vielen einfach schon sagt, ey, ich bin nicht alleine.
Vielleicht, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema Erste Hilfe und es ist auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass das, was wir hier besprechen in den nächsten 45, 60 Minuten, mal gucken, wo wir da landen, ja auf gar keinen Fall ein Ersatz für einen Erste-Hilfe-Kurs sein kann und sein soll. Das ist gar nicht unsere Absicht, sondern vielmehr wollen wir heute oder willst du uns ja heute auch ganz wichtige Impulse geben und uns hoffentlich auch motivieren dazu, also mich auf alle Fälle hast du schon abgeholt, dass wir uns reflektieren, unsere Kenntnisse in der Hinsicht mal reflektieren und dann im besten Falle auch losgehen und das Ganze auffrischen. Und da gibt es ja genug Angebote, nicht nur beim ASB, sondern auch beim Roten Kreuz oder viele andere Anbieter gibt es ja auch. Das sollten wir vorweg sagen. Und jetzt eben die Frage, was für eine Verbindung hast du eigentlich mit der McDonald's Kinderhilfestiftung?
Ja, das ist eine typische Alltagsgeschichte, wenn man so möchte. Die McDonald's Kinderhilfestiftung war mit ihrer Sternfahrt vor 3,5 Jahren hier in Bonn zu Gast, also sprich da, wo auch mein Dienstsitz ist, und hat angefragt, ob es denn möglich wäre, dass wir einen Erste-Hilfe-Kindernotfälle-Workshop machen für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die auf der Sternfahrt dann dabei sind. Sprich, dass wir etwas Unterhaltsames, dass wir etwas Anregendes, wie du schon sagst, mitgeben, dass man einfach sich selber nochmal auf die Probe stellt und sagt, kann ich das, fühle ich mich sicher oder brauche ich vielleicht noch etwas zu meiner Sicherheit? Und das war dann damals der Auslöser, dass ich dann bei dieser Sternfahrt damals zwei Workshops geleitet habe, die dann sehr, sehr gut angekommen sind, so wie es aussah. Und ich seitdem die letzten Jahre immer quer durch Deutschland gereist bin und auch die Workshops an den anderen Sternfahrten mitgemacht habe. Und das ist so meine Verbindung zur McDonald's Kinderhilfestiftung. Und was ich direkt schon sagen muss, es ist eine wunderbare Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass ich auch in diesem Jahr wieder eingeladen bin, dazu zu kommen mit den Workshops. Und ich bin gespannt, ob ich dann zum vierten Mal tatsächlich ein Helfer-Ehepaar in meinem Kurs sehe, die jetzt wirklich die letzten Jahre immer konsequent gekommen sind, weil sie gesagt haben, das ist immer schön, dass man die Möglichkeit hat, das nochmal für sich selber aufzufrischen.
Und ich habe auch nur Gutes gehört von deiner Dozententätigkeit. Hier habe ich ein Foto, das du uns mal vorab geschickt hast. Da bist du und hältst den Workshop bei der Sternfahrt. Wir sollten an der Stelle auch kurz erwähnen, dass die Sternfahrt eine jährliche Veranstaltung der McDonald's Kinderhilfestiftung ist, wo eben unsere vielen Ehrenamtlichen zusammenkommen, sich austauschen, sich eben auch fortbilden, aber auch das Geleistete feiern, sich ein bisschen vorbereiten und motivieren auf das, was da kommt. Also in der Hinsicht, wie du schon sagst, eine ganz tolle und wichtige Veranstaltung und eben auch dein Workshop kommt da sehr gut an. Ich musste ganz ehrlich sagen, da mein Erste-Hilfe-Workshop schon so lange her ist, gleich mal die Frage auch an dich, was hat sich denn in all den Jahren und leider ja muss man sagen eben auch schon Jahrzehnten bei einem Erste-Hilfe-Kurs verändert? Ist das alles noch so wie früher oder würdest du sagen, boah, da hat sich einiges getan, Alex, wenn du da jetzt hingehst, würdest du staunen?
Also ich würde mal sagen, die Art und Weise, wie ein Kurs, ein moderner, heutiger Kurs gestaltet wird, hat sich schon geändert. Also die Zeiten von Overhead-Projektoren und ich lese etwas vor, sind tatsächlich gezählt. Es ist wesentlich interaktiver mittlerweile in den Schulungen geworden. Das ist auch ganz klar eine Vorgabe, dass das auch so sein soll, dass also die Schulung an sich attraktiv sein soll, auch in Art und Weise. Und wenn du auf die Inhalte anspielst, es gibt immer wieder Kleinigkeiten, Erkenntnisse, Vereinfachungen, Verbesserungen, neue Sachen, die mit reinkommen. Aber grundsätzlich haben wir ja nun schon Ewigkeiten quasi den gleichen menschlichen Aufbau. Das heißt, wenn es um die wirklich lebensrettenden Maßnahmen geht, wie zum Beispiel die Wiederbelebung, pusten wir immer noch in die gleichen Körperöffnungen. Wir drücken immer noch an der gleichen Stelle. Also das hat sich nicht verändert.
Naja, es gibt hier und da, habe ich gelesen, ja dann doch aber auch Themen, wie du schon sagst, die neu dazugekommen sind oder wo sich der Fokus jetzt auch ein bisschen mehr verlagert hat, wie zum Beispiel, glaube ich, Herzinfarkt bei Frauen. Kann das sein? Ja, war da, habe ich das richtig gelesen?
Tatsächlich. Im letzten Jahr, also alle 5 Jahre im Schnitt, kommen größere Umbrüche, nennen wir sie jetzt mal, oder Änderungen mit rein in die Lehrvorgaben. Die sind dann auch deutschlandweit identisch. Das, wie du schon gesagt hast, ist es am Ende des Tages egal, bei welchem Anbieter ich das mache. Wir müssen alle das Gleiche unterrichten. Das wird beim einen vielleicht mal schneller, beim anderen etwas langsamer umgesetzt. Und du hast gerade schon gesagt, Symptomatiken beim Herzinfarkt, gerade bei Frauen, da gibt es tatsächlich schon länger die Information, dass bei den Damen gerne Oberbauchschmerzen oder Unterkieferschmerzen als Symptome auch aufgelistet werden für einen möglichen Herzinfarkt. Wohingegen das, was wir die letzten Jahre, Jahrzehnte immer gelehrt haben, waren die Standard, ich sag jetzt mal Symptome, sprich die eigentlich eher für uns Männer dann zugetroffen haben. Und jetzt hat man gesagt, ja, wir gehen da schon ein bisschen differenzierter mit rein, wir nennen sie mit, dass es jetzt auch wirklich ganz klar ist, da kann es mal Unterschiede geben. Und das gibt es in allen möglichen Themenbereichen. Gerade hast du mit dem Herzinfarkt eines der großen Themen in der Ersten Hilfe angesprochen. Da gibt es ja noch den Schlaganfall dazu, wo wir jetzt erstmal keine Unterscheidung machen. Aber zum Beispiel als großes Thema ist jetzt in den Erste-Hilfe-Kursen auch die Sepsis, also die Blutvergiftung, mit reingekommen, was es vorher so im Erste-Hilfe-Kurs eigentlich nicht gab. Das heißt, wir haben auch immer wieder einen kleinen wechselnden Fokus bei solchen akuten Erkrankungen, dass man da nochmal sagt, ey, guck mal, das ist vielleicht doch wirklich noch interessant. Das bekommt dann aber tatsächlich der betriebliche Ersthelfer eher mit, der also turnusmäßig alle 2 Jahre kommen darf und soll. Und gerade der, der dann den Führerscheinkurs macht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du wirst damals vor 15 Jahren sicherlich noch ein paar andere Schwerpunkte gehabt und du hast wahrscheinlich auch noch den Führerscheinkurs gemacht, weil der Kurs ist mittlerweile wieder einen Tag lang, zwischendurch war er mal 2 Tage lang. Das heißt, auch da hat sich in der Kursdauer einiges, ich sag mal, attraktiver gestaltet.
Weil wir jetzt auch gerade von, oder weil du jetzt gerade von Differenzierung gesprochen hast, wir wollen uns ja in diesem Gespräch überwiegend auf Erste Hilfe am Kind konzentrieren.
Sehr gerne.
Und du hast ja auch gesagt, dass du bei der Sternfahrt jetzt auch schon öfter Workshops gehalten hast. Und da, klar, da sind natürlich viele Ehrenamtliche dabei, unter anderem ja auch Eltern. Und ich muss mich daran erinnern, wir hatten ja vor kurzem auch eine Mutter hier bei uns im Podcast. Judith, ihr Sohn Hannes, hatte eines Nachts schwere Atemnot. Man hat dann festgestellt, dass er herzkrank ist. Und da hatte sie mir erzählt, dass sie dann kurz davor war, eben Erste-Hilfe-Maßnahmen zu tätigen, zu vollziehen an ihrem eigenen Sohn. Und ich habe noch zu ihr gesagt, echt, dass in der Situation, in der ganzen Panik, in der Angst, wärst du da fähig gewesen dazu? Und sie meinte so, ja, ich musste das leider auch an meinem Vater erst vor kurzem machen. Es kam dann nicht so weit, weil die Rettung dann auch rechtzeitig da war und die das übernommen hat. Aber ich war ziemlich erstaunt zum einen, und zum anderen würdest du wahrscheinlich auch bestätigen, dass gerade Familien in Krisensituationen für die Erste-Hilfe-Kurse absolut wertvoll und wichtig sind, oder nicht?
Natürlich, also Erste-Hilfe-Kurse grundsätzlich sind natürlich immer wichtig, und in dem Fall ist es auch so, dass ich im familiären Umfeld die Erfahrung dann schon gemacht habe. Das heißt, ich bin leider Gottes dann auch schon in Realität trainiert, aber auch hier kam dieses Intuitive, ich bereite mich auf etwas vor, ich merke, da stimmt etwas nicht bei meinem eigenen Kind, dass ich also intuitiv schon erkannt habe, da muss ich etwas tun, und das sich im wahrsten Sinne des Wortes schon auf die Ultima Ratio, auf die schlimmste in Anführungsstrichen, auf die lebensrettende Maßnahme der Wiederbelebung vorbereitet hat, spricht ja auch schon Bände, dass man auch in einer solchen Stresssituation, in einer solchen Notfallsituation tatsächlich handlungsfähig bleibt, weil viele haben ja immer Angst vor diesem berühmten Brett vor dem Kopf. Aber im Ernstfall funktioniert es doch viel, viel, viel öfter besser, als man sich das so im Vorfeld überlegt bzw. ausmalt.
Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass eben bei so vielen Menschen da draußen der Erste-Hilfe-Kurs so lang zurückliegt, was würdest du sagen, sind die Gründe dafür? Ist das auch so ein bisschen Verdrängungsmechanismus? Weil wenn man dann hört, warum, und mal fragt oder irgendwie auch Studien liest, dann sagen ja viele, ja, eigentlich ist es so, diese Angst davor, ja, ich könnte irgendwas falsch machen, oder vielleicht auch die Angst davor, ich könnte sogar vielleicht rechtlich belangt werden, wenn ich dann was tue und dann was falsch mache. Also es gibt ja so einige wahrscheinlich Mythen, die da draußen herumschwirren. Warum glaubst du, dass sich eben so wenige mit diesem Thema beschäftigen, wenn es nicht unbedingt sein muss?
Du hast da schon, denke ich, einen sehr wichtigen Punkt gemacht. Das ist immer so diese eigene Hemmung, dieses vielleicht auch ein bisschen bequem sein für sich selber, dass man sagt, ah, das ist ein Thema, das ist lebenswichtig, je nachdem, welches Thema wir jetzt beleuchten. Wir gehen ja im Alltag eher von kleineren Verletzungen tatsächlich aus. Also es hätte immer noch Jurte Janger, also es geht immer noch alles irgendwo gut. Aber dass man vielleicht wirklich sagt, okay, ich habe es jetzt gelernt, ich werde es hoffentlich niemals brauchen. Und das ist auch ein Thema, was natürlich dann auch im Hinterkopf bleibt, wenn man es erlebt hat. Du hast gerade schon gesagt, dieser rechtliche Aspekt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Schulung für McDonald's Kinderhilfestiftung denke, da kommt tatsächlich gerade bei denen, die sich ja dann um fremde Kinder, nennen wir es mal, kümmern oder damit aufpassen, sich engagieren im Haus. Was mache ich denn dann eigentlich mit einem mir fremden Kind? Nicht, dass mir nachher daraus, ich sag mal, ein Strick gedreht werden kann. Und das muss man ganz klein in der ersten Hilfe nochmal festhalten. Solange ich etwas tue, was zielgerichtet von mir ausgeht, um meinem Gegenüber zu helfen, also um, ich sag mal, Leib und Leben zu sichern, auf Hochdeutsch, dann bin ich immer richtig, da bin ich immer safe. Solange ich daneben stehe und einfach nichts tue, weggucke, auf blöd gesagt, dann habe ich ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt das kleinste Beispiel ein Pflaster klebe, Na, wir schauen einfach drauf, ich klebe ein Pflaster, ich klebe das meinem eigenen Kind und ich stelle fest, das Kind hat eine Klebstoffallergie. Sprich, das hat nachher einen kleinen Ausschlag. So what? Passiert. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt passe ich vielleicht auf das Kind auf und dann klebe ich dieses Pflaster, was ich dann in meiner Betreuungssituation habe. Und dann kommt nachher die Mutti, der Vater am nächsten Tag an und sagt, das Kind hat eine Pflasterallergie, ist doof gelaufen. Dann denkt man immer direkt, oh, ist ja gefährlich. So, aber das Wichtige ist, ich habe ein Pflaster geklebt. Warum habe ich das denn geklebt? Da ist ja was passiert. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert. Und man muss auch immer wieder überdenken, wir müssen im Fahrzeug, im Auto einen Verbandkasten mitführen in Deutschland. Wir müssen in Betrieben, in Betreuungssituationen einen Verbandkasten haben. Der muss bestimmt gepackt sein. Brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail zu gehen, aber da sind überall Wundschnellverbände, Pflaster dabei. Das heißt, ich muss die haben und dann kommen diese Mythen auf, aber ich darf ja gar nicht, weil könnte ja verboten sein. Also sage ich mir doch, nee, das kann ja nicht sein. Also da muss man schon ganz klar sagen, solange ich das tue, bin ich erstmal sicher. Und genauso auch vielleicht nochmal auf diese Betreuungssituation, falls man jetzt als Eltern zuhört und sagt, ja, in der Kita oder da und da wird das gemacht. Die machen das schon alles richtig. Und wenn es wirklich mal daraus irgendetwas passieren sollte, gesundheitstechnisch, ist das alles immer versichert. Da sind wir Deutschen ja auch Weltmeister drin im Versichern. Bedeutet also, das funktioniert dann schon ganz gut. Der nächste Punkt ist, du hast es vielleicht ja schon vielleicht so im Hinterkopf gehabt, naja, ich könnte ja mal eine Rippe brechen. Wenn ich eine Wiederbelebung machen muss, also sie angezeigt ist, die Wiederbelebung, und ich mache sie nicht, dann habe ich nachher jemanden vielleicht eine Chance genommen, sage ich jetzt mal, also, oder nicht die Chance gegeben, dass er weiterleben kann. Eine gebrochene Rippe 6 bis 8 Wochen, dann ist der Knochen ganz. Wie lange bin ich tot? Ja, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, deswegen lieber machen. Ja, und das sind dann so die Fragen, die man auch in den Erste-Hilfe-Schulungen, in diesen Fresh-Up-Workshops einfach mal bestimmt, dass man sagt so, ja, die Bedenken können wir nachvollziehen, aber wenn man sie sich mal ganz in Ruhe bei einer Tasse Kaffee einfach mal anschaut und sagt, funktioniert, dann sind wir doch schon mal einen Schritt weiter.
Wie ist das so in deinen Erste-Hilfe-Kursen? Welche Erfahrungen machst du da eben mit genau diesen, ich sag mal, Mythen? Oder Missverständnissen, herrschen da sehr viele vor? Also gibt es da sehr viele Dinge, die du so abfragst vielleicht in deinen Erste-Hilfe-Kursen und dann immer wieder feststellst, dass Leute völlig fehlinformiert sind oder ebenso Dinge glauben wie bloß nicht zu fest drücken bei der Reanimation oder Herzmassage, weil ansonsten breche ich dann eine Rippe oder so. Gerade bei Kindern kann ich mir vorstellen, ist es ja eigentlich genau andersrum, Knochen noch recht weich. Also da macht es wahrscheinlich noch weniger aus, wenn ich ein wenig fester drücke. Wie ist das so? Also wie viel musst du da Aufklärung leisten in deinen Kursen?
Erstmal muss ich festhalten, dass du schon medizinisch sehr weit bewandert bist, dass bei den Kinderknochen tatsächlich...
bei denen dann, ich zum Glück, muss ich gleich Holzklopfen, keine Erste-Hilfe-Maßnahmen bis jetzt leisten musste.
Ich klopfe direkt
danke
mit.
Dir.
Aber wie gesagt, die Kinderknochen, das ist tatsächlich nochmal vielleicht direkt ein Hinweis, wo wir beim Thema Rippenbrechen waren. Also das ist auch ein Punkt, die Knochen sind bei den Kindern immer noch mal ganz weich. Liegt einfach daran, dass die Knochen noch in der Bildung sind, dass überall im Skelett bei den Kindern noch Blut gebildet wird, was bei uns Erwachsenen entsprechend nur noch an den Knochenenden zum Beispiel Richtung Knie gebildet wird. Das heißt, da ist es noch recht weich, der Rest ist dann entsprechend im wahrsten Sinne des Wortes knochentrocken. Also sprich, da sind wir bei den Kindern schon mal direkt, wenn man diese Erkenntnis einmal, ich sag mal, in einfachen Worten erklärt bekommen hat, dann sitzt man auch direkt ganz anders in der Schulung drin und sagt, oh, ja, jetzt habe ich es verstanden und dann kann ja eigentlich auch nichts passieren. Und diese Mythen, das haben wir eigentlich in jeder Schulung. Wir haben heute tatsächlich auch eine Schulung, da komme ich auch gerade her, da gehe ich auch nachher wieder hin. Also sprich, es vergeht im Prinzip keine Woche, wo ich nicht auch mal in der berühmten Bütt stehe, also sprich vor dem Publikum stehe, vor dem Kurs. Und wenn man so den Einstieg in den Tag macht mit den Teilnehmenden, so was erwartet euch eigentlich heute so an Themen, dann sind die Standardthemen stabile Seitenlage, Wiederbelebung, alles natürlich dabei, der Druckverband und dann werden zumindest bei uns auch schon mal die Geräte, die wir dann benutzen, also die Wiederbelebungspuppe, vorgestellt. Und dann, gerade bei der Puppe kommt schon direkt der erste Satz, ja, beatmen muss ich ja gar nicht mehr. Naja, was heißt beatmen müssen? Ich sollte schon beatmen, damit der Sauerstoff in eine Person reinkommt und ich den nachher mit der Herzdruckmassage verteile. Da ist es egal, ob ich ein Kind oder einen Erwachsenen vor mir liegen habe. Das ergibt ja erstmal so Sinn, wenn ich das so erkläre. Aber irgendwie hat es sich in den Köpfen so ein bisschen eingestielt in den letzten Jahren ja ganz besonders, gerade im Punkto Abstandsregeln, Infektionsschutz, dass man sagt, ich muss nicht mehr beatmen. Naja, Wenn ich vielleicht privat unterwegs bin, dann habe ich meine Familie bei mir. Und wenn da jemand umfällt, ne, auf Holzklopfen nochmal, dann ist mir vielleicht das Stück Kuchen, was im Mundwinkel hängt, egal bei einer Beatmung, weil das ist mein Familienmitglied. Wenn ich jetzt am Bahnhof oder wen auch immer irgendjemand Wildfremdes treffe, da ist vielleicht so ein, ich sag mal wirklich der Ekel dabei, was ich sage. Mh. Und da ist genau dann der Punkt, dass man sage, okay, Beatmung ist für dich nicht möglich, nicht zumutbar. Dann drückt doch zumindest, damit zumindest das, was an Sauerstoff noch im Blut drin ist, auch verteilt wird. Weil wir denken bei einer Herzdruckmassage auch ein Mythos, dass wir den ganzen Körper mit Blut versorgen. Es geht bei der Herzdruckmassage ganz einfach erstmal darum, dass die lebenswichtigen Organe Blut bekommen. Und dazu gehört in erster Linie das Gehirn. Und dann kommen schon als nächstes die Nierchen und so weiter. Das heißt also im Prinzip von der Gürtelschnalle bis zum Haaransatz halten wir erstmal am Leben, denn so eine Hand, so ein Fuß, bis zu 16 Stunden zur Not ohne regelmäßige Durchblutung überlebt das wunderbar. Also das sind so die kleinen Mythen, die man direkt im Kurs entsprechend schon mal mitnimmt und wo man dann auch die Leute, wo der Kurs ein bisschen her ist, einfach auch nochmal abholt und sagt, ja, früher wurde das immer so postuliert gesagt, dass man einfach sagt, heute sagen wir das zum Teil immer noch, aber wir gehen damit anders um.
Bevor wir jetzt gleich nochmal tiefer gehen und über die verschiedenen Maßnahmen sprechen, wie stabile Seitenlage und Herzmassage und so weiter und da vielleicht noch konkretere Tipps geben oder vielleicht das eine oder andere Missverständnis nochmal aufklären, würde ich gerne noch ein wenig auf deine Karriere, sage ich mal so, auf deinen Lebensweg eingehen, weil du ja gerade gesagt hast, du kommst gerade aus einer Schulung. Wenn man jetzt Notfallausbilder oder Leiter der Notfallausbildung ist, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Gibt es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag bei dir?
Zum Glück gibt es den typischen Arbeitsalltag in der Form so nicht. Denn jede Woche, jeder Kurs, jede Schulung, jeder Kunde ist immer individuell. Also den Dienst nach Vorschrift, den kann man zwar machen, aber damit wäre ich nicht glücklich, beziehungsweise damit wären natürlich die Teilnehmenden auch nicht glücklich. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich glaube, ich möchte in diese Richtung gehen. Mein Arbeitsalltag bestimmt sich im Prinzip so, dass wenn ich im Büro bin, dass ich natürlich schaue, welcher Kunde braucht welchen Kurs, welcher Teilnehmer hat vielleicht welches Bedürfnis dann noch. Das größte Bedürfnis ist natürlich die Teilnahmebescheinigung am Ende des Tages mit dem erfolgreichen Kurs davor. Und dass ich auch immer schaue, dass meine Mitarbeitenden, also meine Dozentinnen und Dozenten natürlich immer up to date sind. Dass die auch Spaß haben, denn auch da ist es wichtig, ich denke, das ist etwas, was ich in den Kursen auch immer gut vermittelt bekomme, dass es auch Spaß machen kann. Dass es eben nicht dieses, ich sitze da, weil ich es muss in einem Kurs, sondern dass ich auch merke, ey, das bringt mir auch persönlich was. Das ist nicht nur etwas, was ich anderen quasi angedeihen lasse in puncto Hilfe, sondern dass ich Spaß habe. Und das ist im Prinzip mein Arbeitsalltag, zu schauen. Das klingt jetzt erstmal recht flach, aber dass wir Spaß haben an der Arbeit.
Und das ist ja, denke ich, sehr, sehr wichtig, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe mal wieder in einen Erste-Hilfe-Kurs, was ich bald machen werde, wünsche ich mir natürlich auch jemanden wie dich, der es dann schafft, das nach dem Motto Keep it simple zu halten und mich vielleicht nicht zu überschütten mit zu vielen Mini-Details, so 3 bis 4 Zentimeter unter dem Brustbein oder wo auch immer und dann so und so Zentimeter rein und raus. Also so eben so Sachen, wo man denkt, boah, wie soll ich mir das merken in einer Notfallsituation, wo ich total Panik habe oder sonst was, sondern es eben vielleicht so zu vermitteln, dass ich sage, es ist wirklich anwendbar und es bleibt mir auch hängen. Also denke mal, wie machst du das? Hast du da bestimmte Rezepte dafür oder wie schaffst du es, es so runterzubrechen, komplexe Abläufe, dass Leute sich das merken können?
Ja, wie schafft man das? Also ich gewöhne mir an, dass ich morgens schaue, wen habe ich im Kurs sitzen, was kann ich vielleicht an der Anwesenheitsliste schon erkennen, beziehungsweise welche Zielgruppe habe ich, ne? Beispielsweise die Workshops auf den Sternfahrten. Was ist jetzt vielleicht das Interesse? Was möchten die eigentlich haben? So ein bisschen schon herauskitzeln. Was erwarten sie heute vom Tag? Also ich denen einfach so diese Key Facts, also diese Sachen wie die Wiederbelebung einfach schon mal kurz vorstelle und einfach direkt abfrage, wenn ich sie jetzt frage, los, wiederbeleben, wie geht's? Und dann schaue ich, wo liegt das Interesse? Und das ist so mein Rezept, dass ich schaue wirklich, was habe ich im Kurs sitzen, was für Interessenslagen, was für Motivationen vielleicht auch, ja, dass ich jetzt bei einer Sternfahrt eher ein größeres Motivationspotenzial habe als in einem betrieblichen Ersthelfer oder einem Führerscheinkurs, weil ich es muss. Ne? Das ist natürlich nochmal was anderes, aber das ist bei Kinderthemen immer wunderbar. Und dann schauen wir, wie du schon sagst, keep it simple. Es gibt viel mehr sehr, sehr gute Dozenten in Deutschland, muss ich tatsächlich immer wieder gestehen, wo ich sage, da schaue ich mir gerne auch noch was ab. Also da bin ich tatsächlich sehr, sehr glücklich drüber. Denn mein erster Erste-Hilfe-Kurs für meinen Führerschein, der ist schon ein paar Jährchen her, wie ich jetzt festgestellt habe, der war so, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, das können wir besser. Also das war wirklich Dienst nach Vorschrift. Und da habe ich gesagt, wie kriegen wir es hin, dass wir es motiviert bekommen? Und ein gutes Rezept, um einfache Sachen zu machen, ist, dass man auch einfach mal Kinder fragt, wie funktioniert das? Dass man mit Kindern einfach auch mal ein Pflaster klebt. Wie klebt man ein Pflaster? Zack, 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 drauf, fertig, ohne großen Zuspruch, ist langweilig. Wenn man dem Kind ein Pflaster kleben sieht, das Kind nimmt erstmal das Pflaster in die Hand, fühlt es, merkt es, ne, macht vorsichtig die Klebestreifen ab, klebt es auf, sagt noch einen schönen Sach und manchmal kommt dann automatisch, es wird alles gut mit dem Pflasterkleben. Das würde bei uns ein Erwachsener, wenn jetzt hier in der Aufnahme sich, um Gottes Willen, bitte niemand wehtut, ne, aber ein Pflasterkleben, sagen, hier hast du dein Pflaster. Da kann man vieles mitnehmen. Da kann man auch sehr viele Erklärungen mitnehmen, gerade wenn es vielleicht etwas kompliziertere Manöver sind. Wenn ich hier direkt das Beispiel der stabilen Seitenlage nehmen kann, wenn wir das im Erste-Hilfe-Buch aufschlagen, dann kann die Anleitung für eine Seitenlage tatsächlich über mehrere Seiten in solchen kleineren Büchlein gehen, mit ein paar Bildern dazu. Aber im Erste-Hilfe-Kurs kann ich es mit der 4K-Regel ganz einfach erklären. Da muss man nur Kinder fragen.
Wie geht die denn?
Kaktus, Kuscheln, Knie, Küsschen.
Was? Das ist, Kaktus?
Kaktus, Kuscheln, Knie, Küsschen. Wenn ich dich jetzt frage, mach mal gerade mit deinem Arm einen Kaktus. Wie würdest du dich so intuitiv vielleicht...
Ja, also ich würde natürlich...
So, richtig wunderbar. Und da sind wir doch schon im ersten Ausgangsschritt. Das heißt, da, wo ich die stabile Seitenlage hindrege, brauche ich diesen Kaktusarm. Für die, die jetzt das Video sehen dazu im Podcast, die sagen, ja wunderbar, kann ich sehen. Für die, die es vorstellen, ich nehme einfach meinen Arm auf Schulterhöhe und richte den Unterarm nach oben weg, dann habe ich den Kaktusarm. Damit habe ich schon die Fallrichtung oder die Liegerichtung für meine Seitenlage entsprechend definiert. Dann kommt das Kuscheln. Da nehme ich mir die andere Hand, die ich ja jetzt immer noch quasi frei habe, und lege sie mir ins Gesicht. Das heißt, ich lege mir den Handrücken einfach an die Wange. Perfekt. Und jetzt, wenn du die Hand andersrum an dein Gesicht legen würdest, dann wären es ja eher Zahnschmerzen.
So
genau. Meinst du, ja. Genau, das sind die Zahnschmerzen. Und das ist dieses Kuscheln, das man vielleicht noch von der Oma oder von der Tante kennt, ne, wo sie ja schön am Gesicht einmal an der Wange entlang. Und das sind diese kleinen Bildsprachen, ne, dieses Kaktuskuscheln. Und dann habe ich die Hand im Gesicht, ich habe den Arm schon drüber. Und dann das Knie als nächstes nehme ich mir dann, das auf der abgewandt liegenden Seite, und ziehe dieses Knie einfach hoch zu mir rüber. Und damit fällt die Person mir direkt schon in die Seitenlage rein, also auf den Kaktusarm, liegt nachher auf der Kuschelhand. Die Kuschelhand stützt das Kinn, den Kopf, der Kaktusarm stabilisiert die Schulter, das Knie, die Hüfte und dann kommt das Küsschen. Und jetzt kann ich natürlich mal direkt testen. Hast du eine Idee, was das Küsschen sein könnte?
Wahrscheinlich einfach so ein bisschen Kiefer nach vorne oder
tatsächlich, dieses berühmte, wir sagen umgangssprachlich immer Kopf überstrecken, also dieses Kinn nach vorne.
Genau, eben, richtig.
Ja. Und das machen wir auch, wenn wir ein Küsschen geben, geben wir das Kinn ja auch ein bisschen nach vorne. Und dann habe ich am Ende des Tages die stabilen Seitenlage gebastelt, die sonst in ellenlangen Sätzen, wie kreuzen Sie den Arm vor der Brust, ist betroffen. Da hört doch keiner mehr zu. Und deswegen Kaktuskuscheln, Knie, Küsschen, einfach machen und das funktioniert.
Super, genial. Das ist wirklich toll. Ja, das ist ein guter Tipp und vor allen Dingen, wie du schon sagst, das sind Bilder, die kann man sich gut merken, eine schöne Abfolge und das bleibt eben auch hängen, ja, wenn man es verbindet mit Bildern. Ja, das ist doch super, das ist doch schon mal ein ganz großartiger Tipp an der Stelle. Und weil wir jetzt wieder zurück sind bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen, also gut, stabile Seitenlage. Vielleicht auch nochmal, wenn wir gerade noch über Mythen und Missverständnisse gerade gesprochen haben, stabile Seitenlage eigentlich immer, also egal welche Notfallsituation, passt immer einfach rüber auf die Seite, passt dann schon oder ist das eher auch ein Mythos?
Wenn wir in dem Wording bleiben, also in dem Leitsatz, etwas machen ist besser als nichts tun, ja, aber, um es fachlich einmal auszudrücken, was macht die stabile Seitenlage eigentlich? Was ist das eigentlich? Das ist eine Lagerung für eine Person, die nicht ansprechbar ist, also für den Ersthelfer bewusstlos. Und in dieser Lagerung auf der Seite kann die Zunge nicht mehr in den Rachen rutschen und der Mageninhalt, falls er sich verselbstständigt, man sagt umgangssprachlich, die Leute übergeben sich, können dann seitlich einfach abfließen. Das heißt, die Atemwege sind gesichert gegen Ersticken. Das ist die stabile Seitenlage und die brauche ich, wie das dann jetzt gerade ja schon so halbwegs vielleicht klar geworden ist, tatsächlich, wenn die Muskulatur bei der Bewusstlosigkeit nicht mehr mitspielt. Wenn jemand ansprechbar ist, also mit mir redet, also auf mich reagiert, dann brauche ich auch erstmal keine stabile Seitenlage, weil dann ist die Muskulatur ja noch da, die Person spricht mit mir. Und ich denke, das ist auch klar, für eine Wiederbelebung macht eine Seitenlage auch keinen Sinn, weil dann komme ich ja nicht mehr dran, wo ich hin möchte. Deswegen Seitenlage wichtig, weil bewusstlosen Personen, die nicht mehr reagieren, aber noch atmen.
Okay, also, jetzt haben wir über die stabile Seitenlage gesprochen. Was sind denn so die, sage ich mal, 3 oder 4 großen Punkte, die du nennen würdest, wenn es um Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind geht? Also stabile Seitenlage, dann Reanimation oder?
Stabile Seitenlage, Maßnahmen bei Verschlucken. Auch hier muss man festhalten, das kommt im Alter alles wieder mit Verschlucken und das ist bei den Kindern schon so. Das heißt, wenn das, wie sagt man so schön, das Mundgefühl so geht und ich dann weiter esse und das ist bei Kindern natürlich nachvollziehbar, wenn es gut schmeckt, dann schaufel ich nochmal nach und dann vergesse ich vielleicht das Schlucken und verwechsel es mit dem Einatmen, dann verschlucke ich mich. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die auch regelmäßig gefragt wird in den Schulungen, dass man das üben kann. Also, dass ich weiß, wo und wie feste ich klopfe. Dass ich weiß, wenn ich zwischen die Schulterblätter klopfe, dass da auch nichts kaputt gehen kann. Dass ich da auch durchaus etwas beherzter mit dem Handballen oder der flachen Hand entsprechend klopfen kann. Und dass, wenn dieses Klopfen nicht funktioniert, ich tatsächlich auch in Richtung Oberbauchkompression gehen kann und gehen soll. Das ist das, was man vielleicht aus Film und Fernsehen kennt, wo man von hinten rumgreift. Das geht bei den größeren Kindern und den Erwachsenen natürlich dann auch. Das wird jetzt auch in den Erste-Hilfe-Kursen verpflichtend geübt mit so einem Trainingsgerät. Das ist so etwas, was man sich umschnallt. Das gibt es auch in Kindergröße dann für die Erste-Hilfe am Kind-Kurse. Dass ich dann auch damit den Oberbauch so komprimiere, dass ich Druck auf den Magen und auf das Zwerchfell bzw. die Lunge ausübe, dass dann der Fremdkörper, der da vielleicht irgendwo drin sitzt, sich lockern kann. In vielen Fällen ist es aber tatsächlich das Klopfen zwischen die Schulter. Beim Säugling, also beim Kleinkind, ist es dann tatsächlich so, dass ich weiß, ich kann das Kind dann auf den Unterarm legen, mit einer Hand den Kopf, das Kinn stabilisieren und dann zwischen die Schulterblätter klopfen. Das wird auch in den Erste-Hilfe-Kind-Kursen dann gerne geübt. Da haben wir dann auch extra eine Verschluckpuppe für, wo dann so ein kleiner schwarzer Fremdkörper in dieser Puppe drin ist. Auch da ist also tatsächlich der Punkt, wo man im Kurs, ich sage nicht nur darauf bestehen muss und soll, wenn man das üben möchte, sondern das auch üben kann, einfach diese Maßnahmen verschlucken. Denn sieh es mir nach, als Dozent sagt man lieber nicht, was man nicht macht, sondern eher, was man macht. Falls jetzt einige schon Vorstellungen haben, während sie den Podcast hier hören, was man machen könnte, mit auf den Kopf stellen und Co., bitte klopfen. Dann sind wir im Prinzip bei den nächsten Schritten der Wiederbelebung. Tatsächlich am Ende. Das ist auch dann nämlich schon der nächste Schritt. Stabile Seitenlage, Verschlucken, Wiederbelebung ist immer ein Thema. Aber gerade bei Kindern, so als Punkt 3, da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen. Und das ist auch etwas, wo wir, also meine Dozentin und ich, tatsächlich immer schauen, dass wir den Leuten im Erste-Hilfe-Kind-Kurs auch die Zeit einräumen. Eine stabile Seitenlage ist eine putzige Maßnahme, das Verschlucken, Üben macht Spaß, gerade mit diesen Trainingsgeräten, das ist dann mal ein schöner Handgriff, aber man muss sich dann auch da vergewissern, wenn der Fremdkörper drin stecken bleibt, dann muss ich ja noch einen Plan B haben, also wenn Klopfen und so nicht mehr funktioniert und das ist tatsächlich die Wiederbelebung. Man denkt bei der Wiederbelebung immer nur an Herz-Kreislauf-Stillstand, aber verlegte Atemwege, also das Komprimieren des Brustkorbs durch die Herzdruckmassage, kann ja dann den Fremdkörper auch relativ easy wieder lösen, rausdrücken. Sprich, da muss ich mich mit beschäftigen. Und das ist etwas, wo wir Zeit einräumen. Denn die große Puppe ist, ich sag mal, körperlich anstrengend zum Üben. Sobald ich dann aber den Junior oder den Säugling da liegen habe, dann siehst du bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern manchmal schon so große Augen, so, da soll ich jetzt draufdrücken? Und so tief soll ich drücken? Sag ich, ja, ich mache Ihnen das mal vor. So soll es aussehen und probieren Sie es mal. Und dass man dann wirklich so merkt, ah, okay, das ist jetzt nicht körperlich anstrengend. Ich muss hier oben im Kopf so diese Schwelle übertreten und merken, es funktioniert. Dass ich also für mich auch sehe, wie du schon gesagt hast, die Knochen sind weich. Da kann nicht so viel kaputt gehen. Ja, das kann vielleicht mal einen blauen Fleck geben, aber damit drücke ich dann auch die Atemwege wieder frei. Beziehungsweise durch eine gezielte Beatmung kann ich bei Kindern natürlich dann auch direkt schon in die Atmung wieder anregen, beziehungsweise den Fremdkörper verschieben. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht heute noch Zeit haben, aber normaler Kurs dauert 8 Stunden. Da gibt es natürlich immer noch Feinheiten, aber wie du schon sagst, so zum Anregen, das ist etwas, was man in den Erste-Hilfe-Kind-Kursen sehr gerne und auch bitte gerne übt, weil das gibt Sicherheit.
Auf alle Fälle. Und das ist ja am Ende des Tages auch genau das, worum es letztlich geht, oder? Ich glaube, so diese Sicherheit zu haben, dieses Gefühl zu haben, man hat Kontrolle, wenn es mal soweit ist. Man kann etwas tun. Man weiß zwar vielleicht nur ungefähr an der Stelle, wie es geht, aber man behält Ruhe. Ich kann mir vorstellen, gerade in Notfallsituationen mit Kindern ist diese Ruhe bewahren ganz, ganz wichtig, weil das, denke ich mal, überträgt sich ja auch aufs Kind und dementsprechend hat das auch einen positiven Effekt. Welches Feedback bekommst du von deinen Leuten, die in die Workshops kommen, wenn sie das dann eben alles mal ausprobiert haben und gemerkt haben, hey, das ist ja alles gar nicht so schlimm, das kann man ja alles auch mal mit dem jeweiligen Druck machen. Sagen die danach auch sowas zu dir wie, hab ein ganz anderes Gefühl, ich gehe da raus und bin viel ruhiger, hab weniger Panik, weiß, was ich zu tun habe und dieses Gefühl der Sicherheit ist eigentlich das, was mir gefehlt hat?
Tatsächlich ist es die vielleicht Selbsterkenntnis, die muss nicht unbedingt direkt im Kurs oder direkt nach der Übung passieren. Ich glaube auch, dass sich, wenn man, wie schon erwähnt, da in so einem Fresh-Up 3 Stunden sitzt oder in einem richtigen Erste-Hilfe-Kurs circa 8 Stunden, dass man dann sagt, so, das muss ich erstmal sacken lassen. Und dass man dann, wenn man es dann braucht, vielleicht für sich selber erst gemerkt hat, oh, das hat mir schon gut geholfen. Das kann auch eine Online-Veranstaltung sein, die jetzt nicht rechtlich irgendwie mich als Ersthelfer ausweist, aber die mir Sicherheit gibt. Wo ich dann rausgehe und sage, ich habe nochmal die Basics für mich mit. Ich habe die Angst genommen bekommen, also sprich, ich habe Sicherheit gewonnen. Das gibt es tatsächlich, dass die Teilnehmer dann auch sagen, es ist ja gar nicht so kompliziert, es ist relativ einfach. Die Tatsache, dass ich immer etwas tun kann, und da ist jetzt auch gar nicht damit zurück, wenn man dann rückwirkend drauf sieht, ja, das war jetzt vielleicht nicht die richtige Maßnahme. Das muss man sich gar nicht angucken. Es ist immer, wenn man auf sich selber schaut, die Sache, möchte ich aus einer Situation rausgehen mit dem Gedanken, hätte ich mal das und das getan, sondern ich habe ja etwas getan und das ist wichtig. In Deutschland, meistgenannt Begründung, warum eine Hilfeleistung unterlassen ist, ist in Deutschland, ich habe keine Zeit.
Ach was.
Boah, das ist immer so, da sitzt man im Kurs, wenn man mit den Leuten spricht, so, was ist eigentlich erste Hilfe leisten, warum machen wir das? Ja, ich habe keine Zeit. Worauf habe ich denn keine Zeit? Fragen, wie geht's Ihnen? Brauchen Sie Hilfe? Das braucht keine Zeit. Ein Notruf dauert auch 1 Minute maximal. Auf den Rettungsdienst warten. Was verpasse ich dann? Komme ich zu spät zur Arbeit? Hole ich mein Kind zu spät aus der Kita oder aus der Schule ab? Ja, aber auch das kann alles, je nachdem, auch mal 5 bis 10 Minuten warten. Und dieses keine Zeit haben, da steckt bestimmt noch ganz, ganz viel dahinter. Wir haben ja schon gesagt, so ein bisschen Unbehagen nenne ich jetzt mal, wenn es um die Maßnahmen geht. Klar, aber das ist etwas, was man sagen muss, nehmen Sie sich die Zeit und Sie haben sich, wenn Sie geholfen haben, die Zeit genommen. Einstieg geschafft. Der kleine rechtliche Aspekt, ich habe auch den Paragraph 323c Strafgesetzbuch, Klugscheißmodus aus, wo die Hilfepflicht nochmal gesetzlich verpflichtet ist, habe ich damit tatsächlich dann auch schon erfüllt. Denn ich habe erkannt, hilfebedürftig, ich habe geholfen. Wie wir helfen, also was die Maßnahme ist, ist im Gesetz nicht näher definiert. Das heißt, für alle, die sagen, oh, ich brauche ein Gesetz, um sicher zu agieren, ich habe etwas getan. Und damit habe ich das Gesetz erfüllt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir dann auch moralisch mitnehmen, wo ich sage, okay, ich kann die Übung, ich kann es hier üben, ich mache das so lange, ich habe die Möglichkeit, es im Kurs so lange zu üben, bis ich mich sicher fühle. Genauso auch wie ein Druckverband. Wenn jemand sagt, ich möchte den nochmal üben, ja, wunderbar, dann kriegt er nochmal ein Verbandpäckchen und eine Fixierbinde und dann darf er es nochmal üben.
Ja, und ansonsten kann man das ja auch, also jetzt gerade mit Verband und Druckverband, kann man das ja auch zu Hause machen. Also ich glaube,
wunderbar, überhaupt mit Kindern.
Mit Kindern, überhaupt mal einen Blick in diesen Verbandskasten zu werfen, den man da irgendwo liegen hat, ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch viele Leute sehr, sehr selten machen und überhaupt wissen, was da so drinnen ist und wie man das so benutzt. Also in der Hinsicht halten wir nochmal fest, nichts tun ist das Allerschlimmste. Etwas tun und wenn es nur den Notruf absetzen ist, ist auf jeden Fall erforderlich und alles andere, was dann notwendig ist, um vielleicht Leben zu retten, wäre natürlich in einem solchen Falle sowieso die beste Lösung.
Da hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt, dass ich überhaupt weiß, dass ich was tun kann, dass ich was habe, was im Verbandkasten, was ist denn im Verbandkasten drin? Ich muss ja gar nicht wissen, wofür die ganzen Sachen gedacht sind. Am Ende des Tages benutze ich sie. Und das kann man nie früh genug anfangen, dass die Leute, also dass die Menschen, Kinder, Jugendliche auch da mit dieser, ich sag jetzt mal, Selbstsicherheit, man spricht auch von Resilienz im Fachjargon, dass man die früh genug fördert. Und da habe ich mir jetzt erlaubt, jemanden mitzubringen heute in diesen Podcast, den ich dir gerne vorstellen möchte.
Jemanden?
Wir,
jetzt bin ich gespannt.
Ja, also deswegen, womit wir beziehungsweise ich jetzt auch schon, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal überlegen, aber schon über 13 Jahre arbeite, das ist nämlich unser Dr. Tom.
Ah, okay.
Im Vorgespräch hast du gefragt, ob du eine Puppe mitgebracht hast und ich habe gelächelt. Tatsächlich habe ich eine Puppe mitgebracht, unseren Dr. Tom. Das ist unser leitender Notarzt, den wir dann immer dabei haben.
Da sieht es gar nicht so wahnsinnig gesund aus, weil der kommt ja auf dem Screen ziemlich grün rüber.
Ja, das müssen wir mal schauen, woran das liegt. Aber es ist eben nicht die Puppe, die du im Vorgespräch wahrscheinlich erwartet hast, als du gesagt hast, was hast du mitgebracht? Dr. Tom, unsere Handpuppe ist ein Konzept, was wir jetzt bei uns schon viele Jahre haben. Das gibt es auch nur bei uns in Bonn-Rhein-Sieg-Eifel. Das ist auch von uns, wie man sieht, erstellt worden. Und Dr. Tom erzählt dann auch immer bei den Kitas, entsprechend ab 4 Jahren, den Kindern schon was zur ersten Hilfe. Das heißt, es kommt immer ein Dozent, meine Wenigkeit oder meine Kolleginnen und Kollegen mit einem weiteren Sanitäter in die Kita. Das ist tatsächlich etwas, cool. Womit Sehr wir gut. schon ganz, ganz früh anfangen. Denn du hast jetzt ja eben die Eltern oder uns Ersthelfer genannt, die Angst nehmen vor der ersten Hilfe. Weiß nicht, wie das mit deinen Kiddies oder wie das mit den Kiddies von den so Zuhörerinnen und Zuhörern ist. Kommt ein Rettungswagen, ein Feuerwehrauto, ein Polizeiauto, also alles, was Blaulicht hat, zum Beispiel an die Schule, an die Kita, an die Einrichtung, kleben sie alle am Zaun und gucken. Finden sie super spannend. Ist immer ganz toll. Wenn dann allerdings der Ernstfall ist und jemand in Uniform von den Helfenden vor einem steht, dann sind die Kinder und auch die Erwachsenen immer ganz klein mit Hut. Also sprich, da ist ein, ich würde sagen, ein Respekt davor, aber vielleicht auch ein bisschen Angst, dass man dann auch sagt, oh, da kommt der Rettungswagen und das ist ja schlimm, dass der Rettungswagen bei der Nachbarin vor der Tür steht. Weil der Gedanke soll ja eigentlich sein, es ist gut, dass der Rettungswagen vor der Tür steht, denn der ist ja da zum Helfen. Daraus unter anderem ist Dr. Tom entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wie kriegen wir es bei den Kindern schon früh hin, dass sie sich sowieso freuen und das interessant finden, dass der Rettungsdienst, die Feuerwehr kommt, sondern dass sie auch verstehen, was machen die eigentlich und kann ich das vielleicht selber schon im Vorfeld vorbereiten? Kann ich also selber schon ein Pflaster kleben? Das übt Dr. Tom neben dem Notruf mit den Kindern auch, dass man vielleicht auch mal einen Verband wickelt schon. Das können 4-5-Jährige wunderbar. Stichwort zu Hause üben, wie wir es eben hatten. Dass man schaut, wenn wir jetzt dann schon in der Grundschule sind, da spricht dann die Puppe nicht selber, das können die größeren Kinder dann schon selber bespielen, dass wir da vielleicht auch mal Kaktuskuscheln, Knieküsschen, stabile Seitenlage mit den größeren Kindern üben. Also dieses, ich kann selber etwas tun, diese Sicherheit schon mitnehmen. Das wird ja jährlich immer wieder diskutiert, ob man das in den Schulen unterrichten soll, verpflichtend, Erste Hilfe. Sicher immer ein Punkt, aber da muss man auch gucken, wie setzen wir es um. Aber es soll nicht unser Thema sein. Also wie schon gesagt, diese Sicherheit zu helfen, die haben ja nicht nur wir Erwachsenen, sondern das können Kinder untereinander. Und die Kinder sind, gerade weil sie vielleicht nicht diese Details im Hinterkopf haben, ein Knochen könnte brechen, das könnte wehtun, die helfen einfach, die machen einfach. Die kommen einfach mal dazu, setzen sich daneben, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn das Pflaster vielleicht bei Bauchweh gar nicht hilft. Aber ich habe ein Pflaster gekippt bekommen, ich kriege also mit, hey, Zuneigung, berühmen.
Also das ist eigentlich ein guter Tipp, weil ich meine, man kann sich also gegenseitig ein wenig helfen und vielleicht auch Tipps geben. Ich könnte sozusagen jetzt losgehen und einen Erste-Hilfe-Kurs machen für mich persönlich, könnte aber auch meine 9-jährige Tochter mitnehmen und dann könnten wir danach darüber reden, was wir denn alles so erfahren haben und wahrscheinlich würde meine Tochter mir ein paar richtig coole Tipps geben und mir ein paar komplexe Dinge, die ich ihr versuche zu erklären, einfacher darlegen, wie du schon gesagt hast, mit Bildern versehen oder was auch immer, mit Sprüchen, die man sich gut merken kann. Also da kann man sich ja echt ganz gut ergänzen. Wie ist das eigentlich, das habe ich mich auch gerade gefragt, merkst du bei den jungen Menschen vermehrtes Interesse an Erste Hilfe? Ich weiß nicht, wie das mit Schulsanitätsdiensten ist. Ist da viel Neugier da oder was erlebst du bei jungen Menschen, bei Jugendlichen oder Kindern, wenn du da rausgehst und deine Workshops hältst?
Es gibt da natürlich auch wieder unterschiedliche Zielgruppen, auch hier in den Klassen. Klar, in der Pubertät ist es manchmal dann nicht mehr so ganz so cool, dann da auch rumzulaufen und vielleicht auch die Schulgewalt über eine Erste-Hilfe-Tasche auf dem Pausenhof zu haben. Da ist man so in der Grundschule schon eher angebracht. Grundsätzlich ist es aus unserer Erfahrung so, dass die Kinder, die wissen, dass sie etwas tun können, also die wissen, dass das auch hilft, was ich da tue oder was das Gegenüber tut, dass die auch wesentlich entspannter in die ganze Erste-Hilfe-Leistung oder in eine Notfallsituation agieren. Wir reden jetzt nur von der Notfallsituation. Was danach passieren kann, das ist immer individuell. Da muss man auch immer schauen, was könnte da erlebt sein. Dass ich also schon weiß, okay, da hat sich jetzt im Sportunterricht der Mitschüler vielleicht den Fuß verknackst oder ähnliches. Das kann ja auch zu Hause passieren, ne? Treppenstufe runterfallen, Fuß verknackst und sonst was. Und das tut höllisch weh, dass ich jetzt ein Kühlpack dran tue. Und wenn das nicht besser wird oder die Schmerzen so groß sind, dass vielleicht der Bruder, die Schwester auf einmal blass wird, dass ich dann weiß, okay, der hat wirklich Schmerzen und dann könnte vielleicht auch der Fuß gebrochen sein und dann habe ich gehört, gelernt, dann könnte das auch eine Nummer für den Notruf sein. Könnte wohlgemerkt. Ne? Knochenbruch ist nicht lebensbedrohlich in sich, aber wenn es auf den Kreislauf geht, ne, wir haben ja dann andere Symptomatiken im Zusammenhang, kann das auch durchaus mal für den Notruf interessant sein. Und dass, wenn dann der Rettungswagen kommt, ich weiß, wenn ich das schon mal gesehen habe, zum Beispiel mit Dr. Tom, der auch einen eigenen Rettungswagen hat für Kinder, also sprich, wo die Kinder alles ausprobieren dürfen, dass man dann merkt, die gehen ganz anders rein. Die trauen sich auf einmal auch in den Rettungswagen reinzugehen. Dann steht so ein 4-5-jähriger Stübkes auf einmal neben dir in der Tür vom Rettungswagen und sagt, guck mal, das kenne ich, das ist ein Beatmungsgerät. Ach, guck mal da, ihr habt ja auch so Verbände. Das ist auf einmal nicht mehr dieser ängstliche Blick, den vielleicht Kinder oder auch Erwachsene dann haben, ne, weil das ist ja auch für die Erwachsenen immer aufregend, sondern dass diese Ruhe von den Kindern sich vielleicht auch auf die Erwachsenen überträgt und die dann auch daneben stehen und sagen, ach, du kennst das alles? Gerade auf Sommerfesten, auf Schulfesten, Feuerwehrfesten kann ich jedem, dir mit deinen Kiddies natürlich dann auch nochmal nahelegen, dass man da einfach mal sagt, ey, guck, ich steig mal in so ein Auto rein. Und dann ist immer so, der, ja, fass bloß nichts an. Die Sachen sind eigentlich ja zum Benutzen da. Klar, spiele ich jetzt nicht am Defibrillator rum, aber dass ich zumindest weiß, das ist ein Gerät, was mir hilft. Und ohne das Gerät hätten wir vielleicht ein Problem.
Genau, also letztlich, wenn das Kind Erste-Hilfemaßnahmen selbst auch schon mal erlebt hat oder gelernt hat, dann ist das sicherlich kein Nachteil. Und ich als Elternteil sowieso. Du kannst es ja jedem nur ans Herz legen, logischerweise. Wenn ich jetzt also nochmal rekapituliere, dann ist es wahrscheinlich für mich als Elternteil, abgesehen von den jeweiligen Maßnahmen, wie sie genau ablaufen und so weiter, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ja, ganz wichtig, dass ich, und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, also vielleicht erstens mal auf mein Bauchgefühl höre, ja, meine Intuition und auch irgendwie so ein Gefühl entwickle, natürlich auch für mein Kind, ja.
Gerade das ist dieses Bauchgefühl bei den eigenen Kindern. Die Kinder kenne ich, beziehungsweise Patenkind bei meinem Fall. Ich weiß, wie sie sich verhält. Man guckt ein bisschen auf die Körpersprache, wie bewegen sie sich. Ja, ist natürlich auch immer altersabhängig. Der 2-3-Jährige wird dir nicht so detailliert sagen, oh, mir tut jetzt mein Knöchel weh. Das habe ich vielleicht dann eher schon im Grundschulalter. Dass ich also auch schon schaue, ist der Sturz zum Beispiel, ist der Klassiker, Fangen spielen, um die Ecke rennen, irgendwo gegen rennen, ist der vielleicht relativ unauffällig gewesen, aber danach rennt das Kind auf einmal anders. Hier als Beispiel, wenn beim Spielen etwas passiert bei den Kindern, dann hat es zumindest aus meiner auch als Übungsleitererfahrung immer den Vorteil, habe ich hingeguckt und gucke das Kind an, wenn es am Boden liegt, werden vielleicht einige Eltern, du vielleicht auch schon so erlebt haben, dann werde ich wahrscheinlich relativ einfach die Sirene auf einmal loshaben beim Kind, weil ich ja die Aufmerksamkeit auf dem Kind habe. Das klingt jetzt erstmal herzlos, aber wenn ich in dem Moment vielleicht einmal kurz irgendwo anders hingucke und das Kind selber entscheiden lasse, tut es jetzt weh oder nicht, dann steht das Kind vielleicht auch selber auf, wird selber schauen, war es schlimm, tut es weh, und dann gucke ich, wie das Kind sich weiter bewegt. Hat es jetzt eine Schonhaltung, also geht es anders, hält es sich die Hand fest. Und dann kann ich immer noch nach 2-3 Minuten fragen, hör mal, hab gesehen, du bist eben gefallen, alles gut, was macht die Hand, ne, weil ich gesehen habe, hält sich vielleicht die Hand fest, dass ich dann sagen kann, mach mal so, und dann schaue ich mir das gesunde Körperteil an, auf die rechte Hand gefallen, sieht sie aus wie die linke, funktioniert sie genau gleich, das kann ich mit den Kindern auch zusammen machen, und da hole ich mir dann meine Einschätzung auch rein. Gerade auch bei den kleineren Kindern, die vielleicht noch im Buggy sitzen, dass ich dann wirklich schaue, habe ich eine Schonhaltung? Spielt das Kind mit beiden Händen? Möchte das Kind krabbeln? Wie reagiert das Kind, dass auf einmal das leise Kind auf einmal sehr laut ist? Also man spricht hier auch von einer Wesensveränderung. Das sind so Tipps, die man sich dann aber auch gerade als Angehöriger oder als Betreuer, wenn ich das Kind schon länger kenne, dann auch merke, dass ich sage, irgendwas ist heute anders. Was ist denn vielleicht passiert? Hat sie es gestern in den Kopf gestoßen oder? Das Thema Bauchschmerzen bei Kindern. Wir denken als Erwachsene, ja, ich habe Bauchschmerzen, ich bin aufgeregt, weil ich vielleicht in einen Podcast reinkomme, dann bin ich vielleicht aufgeregt. Bei Kindern ist Bauchschmerzen auch ein Symptom von psychologischer beziehungsweise auch anderen Schmerzen, die Kinder dann in den Bauch reinprojizieren und darüber kommunizieren. Das heißt, da schauen wir auch in den Schulungen, dass man nochmal sensibilisiert, so was, worauf sollte ich vielleicht achten? Wie Sherlock Holmes-mäßig bin ich unterwegs? Und das kann ich als Familie, wie du schon sagst, mit einem Bauchgefühl wunderbar machen. Und einfach mal nachfragen und beobachten, wie läuft es. Und wenn es läuft, läuft's.
Und natürlich, wie du schon sagst, also genau hinhören, genau hinschauen, beobachten. Ich glaube, all das kann man ja auch am besten tun, wenn man eben Ruhe bewahrt. Ja, im Panikzustand kann ich das schwer machen und in dieser ständigen Alarmbereitschaft. Deswegen umso besser, wenn man eben diese Sicherheit erfährt und auch dieses Gefühl, okay, wenn irgendwas ist, dann kann ich etwas tun, das man ja dann auch bei dir oder überhaupt in Erste-Hilfe-Kursen beigebracht bekommt. Das ist ja eigentlich so die Voraussetzung dafür, dass ich dieses Bauchgefühl überhaupt spüren kann, darauf hören kann, beobachten kann und so weiter.
jede Notfallsituation, jeder Unfall ist ein Fall, den ich so eigentlich nicht erwartet habe, wo ich mich erstmal drauf einstellen muss. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man bei sich selber merkt, ich bin jetzt aufgeregt. Auch da ein Tipp, den ich gerne mitgebe, ist einmal tief Luft holen. Vielleicht auch noch ein zweites Mal, dass ich wirklich sage, okay, Fahrrad gestürzt, bevor ich jetzt quer über die Straße renne zu dem Kind, was gestürzt ist, weil wenn ich jetzt unkontrolliert, ohne diesen, ich sag mal, kleinen Ruheimpuls losrenne, dann renne ich vors nächstbeste Auto und dann habe ich selber ein Problem. Um es jetzt mal wirklich ins Bild zu nehmen, dass ich wirklich sage, okay, ich komme nochmal hin, ich gehe jetzt nochmal rein. Das ist bei den Profis genauso. Da gibt es auch Leute, die sind aufgeregt, die haben Ruhe. Da gibt es diesen schönen Satz, es ist bewundernswert, wie ruhig sie dabei sind. Ja, weil es hat gar keinen Zweck. Es ist gar nicht dienlich dafür, für meine Maßnahme, für meine Hilfe, dass ich jetzt hier, oh Gott, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Sondern das Knie ist aufgeschürft, das Kind sitzt da, ich habe erkannt, ich möchte einen Verband machen, ich möchte helfen. Dann atme ich durch und sage, okay, ich sehe, du hast dieses Knie wehgetan. Hast du Schmerzen? Ja, okay, dann gucken wir, was wir jetzt machen können, dass das vielleicht nicht mehr so dolle wehtut. Aus den Augen, aus dem Sinn bei einem Verband. Eine Schürfwunde am Knie, da kann ich einen Verband drüber machen, muss ich aber am Ende des Tages auch nicht. Da darf auch gerne mal Luft dran. Von daher, dass ich da wirklich für mich selber sage, Ruhe bewahren ist einfach gesagt. Ich komme nochmal rein, tief Luft holen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr bewundernswert finde bei den Eltern von meinem Patenkind, wenn sie dann aufgeregt irgendwann, ja und dann den so und so und das. Hol nochmal tief Luft. Was ist denn passiert? Und dann die Kleine, wirklich mit ihren 6 Jahren, steht da und holt einmal tief Luft und du merkst, der Redefluss wird anders und das funktioniert beim Erwachsenen genauso.
Sehr guter Tipp, Ben. Vielen Dank. Da gibt es ein paar Sprüche in Anführungszeichen oder Dreiklänge, nennen wir es mal so, die ich auch gerne an der Stelle mit dir durchgehen würde. Der eine passt auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Es heißt ja gerne schützen, helfen, melden. Ja, also sowas kenne ich. Und wenn wir da über Schützen sprechen, da redet man ja dann eben auch über Selbstschutz. Das, was du gerade gesagt hast, nicht in Panik loslaufen und dann selber irgendwie vom Auto erwischt werden, bevor man eigentlich bei der Person ist, die verunfallt ist, sondern eben auch gucken, wo ist man da gerade, was passiert da drumherum, dann helfen und melden. Also ist das ein Spruch, der gilt noch? Schützen, helfen, melden?
Der gilt so, ich würde auch noch voransetzen. Erkennen, beurteilen, handeln. Also sprich, erkennen, vor dem Schützen. Urteilen, erkennen, beurteilen, handeln. Ich erkenne eine Hilfebedürftigkeit, egal was es ist. Ja. Ich beurteile, wie wird meine Hilfe gebraucht? Ich frage und dann handle ich. Und dieser Selbstschutz, vielleicht klingelt es bei dem Begriff Rettungskette, das ist auch etwas, was in jeden Erste-Hilfe-Kurs reinkommt. Das ist die Maßnahmenfolge, beispielsweise mit Absichern einer Unfallstelle. Erste Maßnahmen vor Ort, dann Notruf, dann erweiterte Erste-Hilfe, bis der Rettungsdienst reinkommt. Da ist immer dieser Selbstschutz mit drin und der versteckt sich in vielen, vielen, vielen kleinen Dingen. Wenn zu Hause ein Glas kaputt geht, der erste Impuls ist, keiner bewegt sich, dass keiner in die Scherben reintritt. Das ist in Anführungsstrichen ja das Einfache. Dass wenn wir Erwachsenen uns beim Rasieren schneiden, dass wir sagen, okay, erstmal die Rasierklinge auf Seite. Ja, und nicht irgendwie noch in der Hand halten, während ich da, oder nachher fehlt mir ein Stück von der Augenbraue, da habe ich die nächste Baustelle. Ja, also, dass wir wirklich dann uns einfach nochmal vergewissern, wie kann ich es für mich präventiv vielleicht schon mal einfach machen. Sprich, dieses Schützen, das sind für den Ersthelfer gerne natürlich die Erste-Hilfe-Handschuhe, die ich jedem auch privat ans Herz lege. Und das ist im Prinzip auch das, was ich als Erster vielleicht auch für meine eigene Sicherheit in meine Jacke, in meine Sporttasche, in meine Handtasche packe. Ein paar Erste-Hilfe-Handschuhe gerne aus dem Discounter um die Ecke, in meiner Größe, gerne in der Lieblingsfarbe. Und die einfach einpacke, weil das gibt mir Sicherheit, wenn Blut mit im Spiel ist, also Körperflüssigkeiten, da können wir natürlich dann entsprechend die anderen auch noch aufzählen. Da habe ich vielleicht Hemmungen dann anzufassen, also zu agieren. Wenn ich aber Handschuhe anhabe, weiß ich, da kann mir erstmal nicht viel passieren. Das gibt mir nochmal Sicherheit. Und wenn ich dann, Stichwort Kinder, vielleicht 2 verschiedenfarbige Handschuhe dabei habe, dann habe ich ja direkt schon mal einen Aha-Effekt. Warum hast du an dem einen Hand einen blauen Handschuh und an dem anderen einen roten oder einen weißen? Dann habe ich direkt schon, und dann kann ich sagen, das ist meine Lieblingsfarbe und das ist mein Arbeitshandschuh. Ne? Oder das ist mein linker und das ist mein rechter. Kleine Geschichte, Smalltalk, fertig. Das sind so diese Sicherheitsaspekte, die ich mir für den Alltag mitnehmen kann, beziehungsweise wie ich mich auch schon selber quasi darauf vorbereiten kann. Dass ich mir an Schlüsselbund noch eine Beatmungshilfe machen kann, das ist gut, wenn mir das Sicherheit gibt, in der Hoffnung natürlich, dass ich sie nie gebrauche. Also wenn ich mir einen Erste-Hilfe-Kasten hole, reicht der fürs Auto, für zu Hause auch. Aber dann gebe ich gerne immer noch den Tipp, dieses kleine Schokoladenei mit diesem gelben Döschen in der Mitte. Da passt wunderbar ein paar Handschuhe rein. Dieses Döschen kann ich mir in jede Jackentasche tun, habe es immer dabei. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad unterwegs bin und mir springt die Kette ab, habe ich in meiner Jackentasche ein paar Handschuhe und habe die Finger nicht dreckig. Also für den Alltag auch wunderbar.
Cool.
Und man hat natürlich auch noch was Süßes im Vorfeld.
Natürlich, natürlich. Ja, super, super, super. Ich sehe schon, das ist so ein spannendes Thema, dass wir Stunden darüber sprechen könnten. Machen wir so, ich habe noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Einige dieser Mythen, nennen wir sie mal so, wie gesagt, haben wir schon geklärt. Ich würde sie aber nochmal durchgehen und du sagst immer, ja, stimmt oder stimmt nicht.
Sehr gerne.
Vergiftung, ja, also keine Ahnung, Kind trinkt jetzt irgendein chemisches Mittel und dann hat
ganz
ein Spülmittel, genau, reicht ja schon. Und dann heißt es, auf alle Fälle Erbrechen auslösen, damit es wieder rauskommt. Ist das richtig oder falsch?
Das ist falsch. Das ist mittlerweile wiederholt. Ganz einfach erklärt, der Magen hält vieles aus, Mund, Rachenraum und Speiseröhre nicht. Daneben dran liegt direkt die Luftröhre. Und wenn ich es schon einmal zum Glück vielleicht dran vorbeigeschleust habe, dann ist es im Magen drin. Der hält es aus. Dafür sind die zum Glück Haushaltsmittelchen, die ich zu Hause habe, auch gar nicht reizend genug. Bitte trotzdem nicht, gar nicht erst probieren natürlich, selbstverständlich. Aber wenn ich es dann nochmal hochwürge, habe ich entsprechend die Gefahr doppelt und ich habe natürlich nachher auch die Speiseröhre, je nachdem wie ätzend es ist, doppelt gereizt. Das wollen wir nicht. Deswegen drin lassen, rausholen tun es die Ärzte, Giftinformationszentrale anrufen. Die Nummer kann man sich für seinen Bereich immer gerne raussuchen und da dann anrufen, sag jetzt dieses und jene Mittelchen hat das Kind getrunken, wie gehe ich damit um? Und da wird mir dann auch geholfen. Geht's auf Atmung und Kreislauf? Notruf.
Mhm.
Kurzfassung.
Gleich das nächste Thema, Nasenbluten, Kopf in den Nacken legen, ja oder nein?
Nein, Kopf nach vorne.
Kopf nach vorne, okay. Verschlucken haben wir schon gesagt, also auf gar keinen Fall das Kind Kopf überschütteln, sondern genau das, was du schon beschrieben hast, eher mit dem Klopfen.
Zwischen die Schulter.
Wiederbeleben hatten wir auch, nicht sanft drücken, weil sonst Rippen brechen, sondern eben genau das Gegenteil, beziehungsweise die Knochen bei den Kindern sind eh noch weich. Stabile Seitenlage auch nicht immer zu empfehlen, hast du auch schon erwähnt, glaube ich. Mhm. Dieses Ding, ich muss bei einem Kind in der Notfallsituation sofort den Puls fühlen. Was ist das für ein Mythos? Oder ist das überhaupt ein Mythos?
Ja, was möchte ich mit dem Puls fühlen für mich erreichen? Was habe ich dafür eine Sicherheit? Also grundsätzlich, das Erste, was ich bewusst prüfe, wenn ich auf eine Person, Kind, Erwachsener herantrete, ist das Bewusstsein, indem ich das Kind anschaue, indem ich das Kind anspreche oder auch anfasse. Das heißt, wenn das Kind darauf reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass das einen Puls hat und auch atmet. Wenn eine Person zwar bewusstlos ist, also das Gehirn nicht mehr funktioniert, aber die Atmung noch funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass neben der Atmung der Lunge, also auch das Herz, der Puls da ist. Wenn die Person bewusstlos ist und nicht mehr atmet, dann kann das verschiedene Ursachen haben und dann kann das auch durchaus bedeuten, dass kein Puls mehr da ist. Aber wie wir eben schon festgestellt haben, Ultima Ratio, also das letzte Mittel bei Verschlucken, wenn Klopfen, was auch immer nicht mehr funktioniert, dann wäre das auch die Wiederbelebung. Das heißt also tatsächlich, das Pulsprüfen ist für uns als Ersthelfer gar nicht relevant in dem Fall.
Okay, das ist auch eher so etwas, was wir vielleicht eher aus dem Film kennen, sofort den Puls prüfen.
Es sieht auch immer super professionell aus.
Sieht immer super professionell aus, genau. Ersthelfer werden verklagt, wenn sie einen Fehler machen, hast du auch schon aufgeklärt, stimmt auch nicht.
Ich bin ja verpflichtet zu helfen und dafür kann ich ja dann nicht auch noch belangt werden.
Ja, dann ohne Mund-zu-Mund-Beatmung keine Wiederbelebung, hast du, glaube ich, auch schon erklärt, dass das auch nicht wirklich stimmt.
Hauptsache, ich tue etwas und wenn es möglich ist, mir zuzumuten, bitte machen.
Und last but not least, Motorradfahrern niemals den Helm abnehmen, habe ich letztens auch gelesen. Dürfte auch ein Mythos sein, oder?
Das ist der Riesenmythos und wenn wir vom Motorradfahrer, Kinder sind ja weniger Motorradfahrer, einfach mal auf den Helmträger umsteigen, also sprich alles, was einen Sturzhelm trägt, Motorradfahrer, Skifahrer, Snowboardfahrer, Schlittenfahrer, Fahrradfahrer, Reiter, das sind alles Sturzhelme und diese Sturzhelme haben die Aufgabe, beim Sturz zu schützen. Das Problem ist aber, wenn ich da liege und ich bin bewusstlos, habe ich immer noch einen Helm auf dem Kopf. Und dieser Helm geht bei uns allen, egal ob Kind, Erwachsener, an der sogenannten Hutkrempellinie, hier oberhalb der Ohren, Anfang der Stirn rum. Und da ist dann diese Verdickung durch den Helm. Und falls wir uns jetzt an die stabile Seitenlage nochmal erinnern, wir wollen ja, dass der Mund so ein bisschen nach vorne zeigt. Sprich, dass Erbrochenes zum Beispiel abfließen kann und die Zunge auch vorne bleibt. Habe ich einen Helm auf dem Kopf bei Bewusstlosigkeit, habe ich immer eine Verdickung, die meine Lagerung meines Kopfes beeinträchtigt. Ganz besonders, wenn ich dann auf dem Rücken liegen sollte, bewusstlos, dann habe ich das Ganze, dass dann noch meinen Kopf nach vorne drückt, also mein Kinn noch mehr eindrückt. Deswegen Ein Hand kommt bitte bei Bewusstlosigkeit runter. Da wird auch nichts am Nacken oder am Kopf passieren, denn dafür war ja der Sturzhelm da, dass da am besten gar nichts passiert, dass ich diesen Helm, und der Fahrradhelm ist ja mit einem einfachen Verschluss, einfach abziehen kann, Atmung überprüfen, atmet das Kind noch oder die Person, stabile Seitenlage. Das heißt, der Helm kommt bei Bewusstlosigkeit runter, ist die Person ansprechbar, habe ich ja gar keinen Grund, den Helm auszuziehen, das könnte die Person ja sogar selber.
Vielen Dank, Ben. Das waren so viele tolle Impulse und so viele wertvolle Tipps, so viele Dinge, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, die ich an der Stelle dazugelernt habe und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleibt abschließend noch dein Statement. Was möchtest du den Menschen da draußen mitgeben?
Also Erste Hilfe ist einfach. Erste Hilfe kann jeder, egal wie alt, also auch schon die Kinder. Und Erste Hilfe tut gut. Nicht nur denen, denen ich helfe, sondern auch mir selber. Das heißt, ist es immer ein sehr bereicherndes Gefühl, wenn ich weiß, ich habe etwas getan. Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen Kurs zu besuchen, mache ich ihn. Ob er mir Spaß macht oder nicht, das ist immer die nächste Frage, ob ich mich mit den Themen gut auseinandersetzen kann. Hauptsache, ich tue es, damit ich meine Sicherheit habe. Und dieses Sicherheit geben, das gibt im Alltag Sicherheit und auch eben der Notsituation. Ich kann jeden herzlich einladen, macht einen Erste-Hilfe-Kurs, wiederholt ihn nach 14, 15 Jahren auch sehr gerne. Und ich bin auch immer wieder froh, wenn Einrichtungen, Institutionen, McDonald's Kinderhilfestiftung auch dann sagt, das ist uns wichtig und das nehmen wir auch mit rein für unsere Helfer, dass wir das anbieten können. Und es wird immer gut besucht und wiederholt gut besucht. Das freut mich.
Man kann sich einen Dozenten wie dich auch nur wünschen und ich werde auf alle Fälle mal fragen hier in der Runde, ob ich nicht bei der nächsten Sternfahrt, bin jetzt kein ehrenamtlich Tätiger, wobei als Schirmherr ja dann doch auch, dass ich da mal dabei bin, wenn du deinen Workshop hältst. Und ansonsten werde ich definitiv ganz, ganz bald einen Erste-Hilfe-Kurs wieder machen und auch meine Kids da mitnehmen. Also in der Hinsicht schon mal vielen herzlichen Dank für den tollen Impuls. Unser Titel lautet Zimmer mit Aussicht, deshalb auch an dich natürlich die Frage, welche Aussicht hast du bald, auf welche schöne Aussicht freust du dich, was kommt da in naher Zukunft, wo du sagst, oh, das wird spannend, ich meine 2026 ist noch jung, was kannst du uns da noch erzählen?
Ich freue mich auf das Jahr, denn jedes Jahr hat seine Herausforderungen und eingangs war die Frage, wie sieht der Alltag eines Leitung der Notfallausbildung aus und ich muss sagen, es ist immer was Neues und jede neue Herausforderung ist bereichernd, weil man lernt was raus. Und selbst wenn was nicht gut läuft, es gibt diesen schönen Satz, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Und das ist das, was auch in diesem Jahr wieder ganz klar da steht. Und auch wenn das Wetter vielleicht ein bisschen trüb ist, es wird wieder gut. Da bin ich sehr zuversichtlich. Die Aussicht gefällt mir.
Das finde ich gut. Danke für die schöne Lebensphilosophie und danke vor allen Dingen auch für die tolle Arbeit, die du da leistest. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ganz, ganz wertvolle und wichtige Arbeit, die du und deine Kolleginnen und Kollegen da draußen leisten und das ist großes Kino. Deshalb an der Stelle sicherlich auch stellvertretend für alle, die uns zuhören und zuschauen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ben, dann wünsche ich dir alles Liebe und Gute, viele liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens bei deinem nächsten Erste-Hilfe-Workshop, den ich dann im besten Falle auch selbst beiwohnen und besuchen kann.
Ich würde mich sehr freuen und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Klasse. Bis ganz bald. Mach's gut.
Ciao.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand diese Folge ganz, ganz großartig und mal was ganz anderes, ein ganz anderer Blickwinkel auf etwas, das wahnsinnig wichtig ist im alltäglichen Leben für uns alle und worüber wir uns vielleicht einfach viel zu wenig Gedanken machen. Manche sagen, sie haben keine Zeit dafür, das muss man sich ja vorstellen. Also, da ist noch viel Luft nach oben für uns alle oder für die meisten von uns. Und in der Hinsicht kann ich auch nur sagen, ab geht's, einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, wieder auffrischen und eben diese Sicherheit wieder gewinnen. Und dann, wenn es wirklich mal zu einem Notfall kommen sollte, eben auch dann fähig sein, das Richtige, das Notwendige zu tun und eventuell eben auch damit Leben zu retten, wäre doch großartig. In der Hinsicht alles Liebe von hier aus und ich freue mich auf die nächste Folge von Zimmer mit Aussicht. Bis dann, ciao, ciao.